Herzlich willkommen zur Episode 45 des Lernois on Air Podcasts. Wir machen heute einen Podcast mal so einen schönen Wochenausklang. Ich sitze mit Lukas hier im Taz-Café in Berlin und wir sind jetzt so seit Dienstag hier in Berlin, dementsprechend schon etwas müde und groggy, aber grüß dich erstmal, Lukas.
Vielen Dank, genau so sieht's aus. Ich glaube, es wird der gemütliche Podcast ins Wochenende nach einer anstrengenden, aber total inspirierenden Woche hier in der Hauptstadt. Ja.
Genau, Slow-Mo. Ja, werden wir nachher noch drüber sprechen. Ist ja gestartet mit dem Working Out Loud Camp und Work Awesome und ganz verschiedenen Aktivitäten. Aber wir haben uns getroffen, um mal zu sprechen über eure Digital Life at Daimler Initiative. Da seid ihr jetzt ja schon ein paar Jährchen unterwegs. Gute drei, wenn ich das richtig erinnere.
Genau.
Da wollen wir mal ein bisschen gucken, was da so alles passiert sind, was da die Erfahrungen sind, was andere vielleicht auch draus ziehen können. Aber ich mache das im Podcast immer so ganz gern, dass die Leute auch ein Gefühl dafür haben, wer du bist, wo du herkommst, wie sich dann am Ende zu Digital Life at Daimler verschlagen hat. Also wenn du da mal so ein bisschen erzählst, wie deine Zeit quasi davor war.
Das mache ich super gerne. Ich versuche mal den Weg nachzuvollziehen, bis wir uns dann auch irgendwann kennenlernen durften. Ich habe mal ursprünglich BWL, internationale BWL in Mannheim studiert. Darüber dann auch schon währenddessen eine große Liebe für Lateinamerika entwickelt, war viel unterwegs und bin dann letztendlich beim Daimler gelandet, beziehungsweise bei einer Tochter, bei der Evobus im Nutzfahrzeugeinkauf für Brems- und Fahrwerkssysteme, denkt man vielleicht heute gar nicht mehr, aber ich habe tatsächlich eine lange operative Einkaufsvergangenheit, habe 6 Jahre eingekauft, 3 Jahre bei Daimler Buses, dann 3 Jahre bei Daimler Trucks und dann bin ich über die Einkaufsstrategie in die Digital Life Strategie gekommen und zwar indem sich damals schon, das war circa 2015, abgezeichnet hat, dass wie wir Wissen in der Organisation teilen, wie wir damit auch umgehen, immer wichtiger wird. Und da durfte ich eine Community aufbauen für die 700 Einkäufer im Nutzfahrzeugeinkauf bei Daimler. Und daraus ergab sich dann die Möglichkeit, das Ganze dann auch nochmal auf Konzernebene zu verbreitern und dann damit die Möglichkeit, Anfang 2016 ein Team in der Digitalisierungsstrategie bei Daimler aufzubauen.
Und Community mit 700 Leuten im Einkauf, wie kann man sich das vorstellen? Die treffen sich dann x-mal im Jahr oder tauschen sich in einem Forum aus? Also wie so ein Community gestaltet?
Letztendlich war es vor allem so der virtuelle Unterbau zu einer starken Community, einer Bereichs-Community, die ja auch de facto im Organigramm zu finden war. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass in vielen großen Organisationen gibt es dann einen Einkaufsbereich für die Region Europa und einen Einkaufsbereich für die Region Nordamerika. Aber die kaufen ähnliche Dinge ein und da ist es natürlich toll, auch Best Practices auszutauschen oder zu überlegen, wie können wir gemeinsam mit Lieferanten bessere Ergebnisse erzielen. Das heißt, es war dann ein virtueller Raum auch, in dem man Verhandlungen vorbereiten konnte, in dem man auch Strategien bearbeiten konnte und den gab es davor einfach nur offline in Form von Meetings und das war dann auch eine Möglichkeit, dann Dinge im virtuellen Raum effizienter zu gestalten.
Das heißt, es war quasi die Zeit vor Social Intranet, da hattet ihr dann digital oder virtuell auch noch gar keine Plattform, mit der man solche Communities unterstützen konnte?
Doch, Daimler hatte schon früh ein Enterprise Social Network, das hieß Daimler Connect, war auf Microsoft SharePoint-Basis und da konnte man natürlich auch schon Communities aufbauen. Es war ein bisschen aufwendiger als heute. Es war weniger im Self-Service und es waren dann auch Punkte, mit denen ich lernen konnte, was können wir noch tun, um das Ganze zu verbessern, um einfach auch mehr Menschen in so einer großen Organisation zu erreichen.
Und dann 2016 hast du schon gesagt jetzt als Datum, ich weiß noch grob, irgendwann mal in einem der Bench-Learning-Projekte hat Harald mich, glaube ich, angesprochen oder Katja, eine von beiden, und hat von dir gesprochen als New Kid on the Block. Das fand ich lustig, weil du damals so recht steil irgendwie aus der Versenkung, glaube ich, aufgetaucht seid und auf einmal da wart mit einem großen Programm. Wie kam es dazu?
Ich glaube, da kamen mehrere Dinge zusammen. Erstens, Digital Life at Daimler gab es schon davor. Das begann schon 2011 mit dem Markus Hägele, der mit ein paar wenigen Mitarbeitern schon da erkannt hat, Digitalisierung ist ein Trend, der wird uns noch sehr lange beschäftigen. Der geht auch nicht mehr einfach weg. Und so richtig dann auch eine Richtung bekommen hat das Thema mit 4 Teams dann im Jahr 2015, 2016, dass wir dann auch gemerkt haben, wir müssen in Themen operativ reingehen. Also wir können jetzt nicht nur mit dem Vorstand zusammen Strategien zeichnen, wo soll es hingehen, sondern wir müssen auch Menschen mitnehmen.
Und zwar verankert in der Unternehmensstrategie.
Exakt, das war schon damals verankert in der Konzernstrategie, in der Daimler-Strategie. Und seit damals begleitet uns auch so ein bisschen der Slogan, digitale Transformation mit den Menschen im Mittelpunkt. Mhm. Und da hatten wir auch dann schon die vier Schwerpunkte, die ich gerne kurz aufzählen kann. Das war das eine, klassische Strategiearbeit mit Digitalisierungsfokus unter dem Hashtag Transform, wo es darum ging, Synergiethemen wie Artificial Intelligence, Blockchain gemeinsam zu entwickeln, über alle Divisionen hinweg Zielbilder zu verabschieden und dann auch mit dem Vorstand gemeinsam ein, zweimal im Jahr Richtungsentscheidungen zu treffen.
Und das auch für Produkte, also digitale Transformation des Geschäftsmodells, kann man sagen? Ja.
Und vor allem die Zusammenarbeit an Produkten, also dass ich eine Technologie nutze, künstliche Intelligenz zum Beispiel, und nicht das Rad zwischen Truck und PKW und Daimler Mobility fünfmal neu erfinde, sondern dass man da auch starke Communities aufbaut. Also jetzt kommt wieder das Community-Thema. Es gibt mittlerweile Communities eigentlich zu allen Trendthemen innerhalb des Daimler Social Intranets mit mehreren tausend Expertinnen und Experten, die sich dazu austauschen, und das bewusst über funktionale und divisionale Grenzen hinweg. Das zweite ist, dass wir digitale Transformation erlebbar machen wollen, und zwar nach innen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir da einfach Formate wie einen Digital Life Day, der mittlerweile extern sehr bekannt ist, wo dazu auch immer wieder Artikel erschienen sind, veranstalten, da Menschen auch eine Bühne geben mit ihren Digitalisierungsinitiativen und das Ganze auch extern bei Messen wie einem Mobile World Congress oder einem Tech Open Air dann sichtbar machen mit Hackathon-Serien, wo wir einfach einen Einblick geben in die Digitalisierungsinitiativen, Formate eines Großkonzerns, und die dann auch alle gemeinsam auf die Bühne holen. Also bewusst PKW und ein 40-Tonner LKW und eine App gemeinsam dann zu präsentieren.
War das das Format, was ihr in Stuttgart erstmalig gemacht habt und dann aber auch in Indien und auch im Ausland unterwegs wart?
Genau, also wir hatten tatsächlich begonnen in Stuttgart einmal im Jahr ein Digital Life Day zu machen, zuletzt auch mit 1000 Mitarbeitern, und mittlerweile gab es das auch dann in funktionalen, also es gab ein Digital Life Day EL und es gab mal auch ein Digital Life Day in Indien mit mehreren tausend Mitarbeitern. Das war dann auch wirklich über zwei Tage hinweg ein ganz, ganz großartiges Event, bewusst dann auch immer mit dem lokalen Support. Also es geht uns immer darum, dass wir Dinge gemeinsam mit anderen auf die Beine stellen und nicht, dass wir jetzt ja an einer zentralen Stelle die also Welt erfinden. Dass
ihr auch vor Ort Multiplikatoren dann bekommt, die das genau weitertreiben, wenn ihr wieder weg seid.
Ja, sozusagen. Da kann ich dann auch spezifisch beim Thema vernetzten Arbeiten, war das besonders wichtig, nochmal drauf eingehen, aber von den Hashtags, damit wir die rundfliegen, einmal Transform, Strategiearbeit, gibt es auch übrigens zu allem Blogposts, dann Change, Digitalisierung erlebbar machen, nach innen und nach außen. Dann den Hashtag Ideate, Innovation, Innovationsprozesse dann auch strukturiert mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu gestalten. Das sind intern Open Spaces, dass wir da Ideen sammeln und auch die Umsetzung begleiten, das Thema Entrepreneurship fördern, und Hackathons hatte ich gerade schon erwähnt, um dann halt auch mit Studentinnen und Studenten an Ideen zu arbeiten rund um ein gesetztes Themenfeld, zum Beispiel Health oder Security, In-Car Gaming, dass wir solche Dinge dann auch einfach mit frischen Ideen von außen befüttern und da natürlich auch ein Prozess dahinter legen. Also da gibt es auch eine Crowd-Ideation-Plattform, intern und extern. Das sind Dinge, die unsere Kollegen von Team Ideate machen.
Also interne Open-Innovation-Ansätze quasi, oder?
Exakt, ja. Crowd, okay. Crowd-Ideation nennen wir es.
Okay.
Und das vierte Team, wofür ich verantwortlich bin, ist das Team Collaborate, wo ich mit ganz tollen Menschen einfach das Thema Mitarbeitervernetzung und Social Intranet in den letzten drei Jahren aufbauen und immer weiterentwickeln konnte. Und da können wir dann heute dann auch nochmal tiefer einsteigen. Und da versuchen wir natürlich auch immer wieder einen Einblick zu geben, wie wir das machen. Gerade du hast mich als New Kid on the Block beschrieben, weil wir am Anfang sehr viel von anderen Unternehmen lernen durften. Und das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Prinzip, dass wir versuchen, wo immer möglich mit anderen Unternehmen, mit anderen Organisationen einfach zusammenzusitzen und dann auch Best Practices auszutauschen, miteinander auch Wissen zu generieren. Und da hatten wir natürlich auch mit euch im Benchlearning immer eine schöne Plattform. Und das trägt uns auch weiter. Und da lässt sich, glaube ich, auch sehr, sehr viel dann daran ableiten, weshalb wir so schnell gewachsen sind. Also weshalb manche Dinge auch sich sehr schnell entwickelt haben, ob das jetzt unser Social Intranet war halt oder unser Working Out Loud, weil wir Abkürzungen nehmen konnten, ja.
2016, wie war das ganz konkret? Also was war so der Aufschlag?
Genau, 2016 hatte ich die Möglichkeit, das Team in der Digital Life Strategie aufzubauen, eben mit Markus Hägel, mit Harald Rudolf auch schon, auch zwei ganz tolle Führungspersönlichkeiten in dem Kontext Digital at Daimler. Und das Schöne war, ich konnte mir Menschen zusammen raussuchen, die diese Veränderung treiben wollen im vernetzten Arbeiten. ganz früh schon den Achim Brück konnten wir dafür gewinnen, der einen ganz starken Community-Management-Hintergrund hatte.
Also damals schon?
Ja. Ja,
damals. Wo hatte er den her? Hat er vorher schon was mit Communities auch gemacht?
Genau, der hat vorher schon als Berater viel mit Communities gemacht und dieses Wissen natürlich und auch vor allem das Netzwerk, das so wichtig war, dann bei uns weiterentwickelt. Und so kamen nacheinander dann ganz tolle Menschen, Sarah Henke, eine Melanie Rasloff, ein Patrick Schneider, eine Laura Gödel, eine Theresa Spör und zuletzt dann der Miloš Vujunović, der das Reverse Mentoring bei uns macht, dazu. Das heißt, wir haben eigentlich 2016 auch intensiv einen Aufbau mit Menschen quasi gemeinsam gestaltet und uns so unser Portfolio zusammengesetzt. Und ich glaube, das Wichtigste war, dass wir auch sehr, sehr früh uns mal 2 Tage zur Potenzialentfaltung genommen haben. Also ich glaube, bei Veränderungen muss sehr wichtig sein, dass sie gemeinsam gestaltet wird und dass wir uns auch, Purpose ist so ein großes Wort, aber das Why sehr früh gestellt haben und das gemeinsam als kleines Team entwickeln konnten.
Und auch wahrscheinlich, du sagst 4 Hashtags oben drüber, ihr seid dann sozusagen in einem Hashtag, auch sich zu überlegen, was sind da drunter wiederum die Handlungsfelder.
Genau, und wo wir gesagt haben, für uns geht es darum, Menschen und insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig zu vernetzen und das in einem Netzwerk, das lebendig ist bei Daimler und möglichst alles Wissen nur einen Klick entfernt, ja, weil ich einfach weiß, wen ich fragen kann. Das war schon damals, Anfang 2017 dann, so unsere Mission, die wir uns selbst gegeben haben und wo wir dann Rollen abgeleitet haben. Das halte ich auch für was ganz Wichtiges, dass sich Menschen dann in so einem Veränderungsprozess selbst überlegen können, wo bringe ich mich wie ein? Und das klappt erstaunlich gut. Auch gerade ein gewisser Rahmen ist natürlich gesteckt gewesen mit einem Fokusfeld, aber es fiel nichts runter. Also es hat sich sehr, sehr gut dann gemeinsam entwickelt, dass wir unsere Fokusfelder dann auch im Team verteilen konnten und uns Working Principles und auch Routinen gegeben haben, um möglichst effizient an diesen Themen zu arbeiten.
Da habt ihr euch 2 Tage eingeschlossen und sozusagen da erstmal überlegt, wie ihr euch aufstellt, könnte man sagen.
Genau, also ich habe mir noch eine Moderation mit einer befreundeten Beratung gegönnt, um einfach selbst auch in diesem Prozess als Teilnehmer zu sein. Ich glaube, was viele Führungskräfte immer wieder glauben, was ich aber zumindest selber nicht leisten kann, dass ich gleichzeitig Moderator und Teilnehmer eines Workshops bin, sondern wenn es wirklich darum geht, dass alle sich ihre Rollen entwickeln, dann auf Augenhöhe, idealerweise mit einer Unterstützung von außen. Ja.
Und da war dann schnell klar, was die Handlungsfelder sind oder wie haben sich da die Themen entwickelt? Was war schon gesetzt? Was kam dazu oder was habt ihr euch selber gewählt?
Vielleicht können wir jetzt so einzelne Blöcke rausgreifen. Ja. Ein ganz großer Block, der uns von Anfang an bewegt hat, war das Thema Social Internet. Ich habe ja erzählt, es gab davor schon ein Enterprise Social Network mit Daimler Connect. Es gab davor auch ein statisches Intranet oder mehr oder weniger statisches
Intranet. Neben dem Daimler Connect?
Neben dem Daimler Connect. Und es gab ein Mitarbeiterportal, wo die klassischen HR-Services zum Beispiel dahinter lagen. Alle ihre Berechtigung für einzelne Anwendungsfälle, allerdings schon relativ lange Historien, also einfach auch von der Software her, schon lange im Betrieb. Mitte 2016 haben wir dann begonnen, an der Vision zu arbeiten, und zwar gemeinsam die Unternehmenskommunikation, die IT und die Konzernstrategie. Wie können wir eine Plattform schaffen, die die Anwendungsfälle verbindet und für mich ganz wichtig, auch so eine gewisse Augenhöhe schafft in der Kommunikation und Zusammenarbeit, dass es eine Plattform gibt, wo sowohl das Unternehmen, also das Top-Management kommuniziert, aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Blogs entwickeln können, im Self-Service Gruppen erstellen, ohne dass sich jemand vorher fragen muss. Das war die Vision, die haben wir Ende 2016 in den Vorstand gebracht und haben dann Anfang 2017 angefangen, die umzusetzen. Und das ist für mich eine sehr, sehr wertvolle Story, weil wir da ganz viel lernen konnten und zwar insbesondere von den Nutzern.
Ja, hast du recht früh angefangen, schon zu Prototypen, könnte man sagen, oder?
Genau.
Auszuprobieren.
Also wenn du dir überlegst, dass Projektstart Anfang 2017 war und Mitte 2017 hatten wir dann schon eine Closed-Beta-Version, wo sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter registrieren konnten und dann auf der Plattform auch alle Funktionen ausprobiert haben. Das waren dann auch relativ schnell ein paar Tausend und Ende 2017 haben wir dann gesagt, wir machen eine Open-Beta draus, es kann einfach jeder drauf. Mit natürlich Wartungsintervallen, wo wir dann einmal wieder auch, es ist eine Standardsoftware, die immer wieder weiterentwickelt haben.
Kannst du verraten, welche Software ihr da genutzt habt?
Chive-Software aus
Und damals auch im Prototyp schon.
Genau, ja, auch okay. Schon damals. Ja.
Und die habt ihr verwendet, weil sie in der Industrie bei anderen OEMs auch im Einsatz war? Oder habt ihr eine Auswahl getroffen?
Wir haben einen Auswahlprozess getroffen. Da gab es mehrere Gründe. Ein Grund war definitiv, dass wir auch drei Plattformen ablösen wollten und einen starken Kern im Bereich Social Networking gesucht haben. Andere Kompromisse damit aber auch hinnehmen mussten. Ja. Ja. Also so zum Beispiel im Bereich CMS. Das sind dann auch die stärksten Weiterentwicklungen gewesen, die wir dann getrieben haben, um in keinem Bereich schlechter zu werden als in den Ursprungsprodukten. Das war eines der Prinzipien.
Also wo ihr selber Customizing dann an der Plattform gemacht habt.
Genau. Ja. Das zweite war, dass wir es mit den Nutzern nutzerzentriert entwickelt haben. Das dritte war natürlich auch, und das halte ich für ein unglaublich wertvolles Prinzip, dass wir die alten Plattformen abschalten, weil wir es in anderen Organisationen erlebt haben und davon auch lernen konnten, dass häufig ein Social Intranet oder ein Enterprise Social Network neben das offizielle Intranet der Unternehmenskommunikation gestellt wurde. Und das war sehr früh, waren wir uns einig in der Kommunikation, in der IT, in der Strategie, dass wir wirklich eine Veränderung nur schaffen, wenn wir A durch B ablösen.
Das heißt, ihr habt dann irgendwann Social Internet auf Basis SharePoint, dann das Mitarbeiterportal mit den Self-Services und was war das dritte?
Das dritte war das Intranet, ja genau.
Genau. Überführt in eine Plattform?
Nicht überführt, sondern wir haben tatsächlich die neue Plattform eingeführt, alle Funktionen dort vereinigt, Migration mit den Fachbereichen gestartet, aber im Sinne von, ihr müsst es neu aufbauen, überlegt euch auch nochmal, okay. Was brauche ich? Sind die Dokumente, die schon 15 Jahre alt sind, helfen die heute noch weiter? Und dann eine relativ lange Phase gehabt, wo wir einfach beides nutzen konnten. Und das war von Ende 2017, wo ja die Open Beta gestartet ist, bis Ende 2018. Da haben wir dann quasi den Schalter umgelegt. Ende 2018 war dann das neue Social Intranet die Startseite. Die alten Plattformen waren weiterhin verfügbar. Allerdings nur so circa ein Vierteljahr hatten wir eine Überdeckung und dann haben wir die alten Plattformen sukzessive zurückgebaut. Das heißt, das gibt es auch heute nicht mehr.
Wie war das so von der Anzahl der Teilnehmer? Also wie groß ist Daimler insgesamt und wie viele Leute hat ihr Closed Beta und dann Open Beta? Wie entwickelt sich das so?
Daimler hat circa 300.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit. Jetzt muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, dass das Nutzerverhalten unterschiedlich ist, ob jemand in der Produktion arbeitet oder einen eigenen Arbeitsplatz hat oder einen mobilen Arbeitsplatz wie ich, von überall auch zugreifen kann auf Social Intranet, war auch nochmal ein wichtiges Thema. Wir wollten, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligt werden. Das heißt, ich kann über einen Desktop-Rechner darauf zugreifen, über meinen Laptop, ich kann über ein iPad drauf zugreifen, ich kann über ein Company-Owned-Device drauf zugreifen, ich kann aber auch mein Private-Device oder mein sogenanntes Bring-Your-Own-Device bei Daimler einbinden und damit auch Social Intranet zugreifen, was ganz wichtig war für Nicht-Desktop-Arbeitsplätze.
Ja, sonst hat man immer so PC-Inseln irgendwo in der Produktion stehen, was meist nicht gut funktioniert.
Und jetzt müsste ich nachschauen, ich kann es dir auswendig leider nicht sagen, in der Hochlaufphase, wie wir da unterwegs waren, aber Stand heute haben wir ja im Prinzip den Switch komplett geschafft. Die Leute, die in der Vergangenheit auch im Intranet unterwegs waren, die sind jetzt heute alle im Social Intranet. Was für uns aber eigentlich noch wichtiger ist, ist, wie nutzen die Menschen das? Und da sind wir jetzt gerade auch dabei, auch nochmal genauer hinzuschauen, um Unterstützungsmaßnahmen dann einfach zu bilden im Community Management, in Social Intranet Enabling Maßnahmen, weil wir natürlich mehr Menschen zum aktiven Handeln, zum Inhalte erstellen anregen wollen, als zum Lesen. Ja.
Du hast ja schon ein paar Sachen erwähnt, sowas wie Community Management, Working Out Loud, habt ihr auch später mal eine Konferenz zusammen mit Bosch dann sogar gemacht. Was sind da so quasi auf dem Social Intranet obendrauf dann so die Pakete, die ihr angefangen habt zu schnüren oder die Rollen?
Also erstmal war natürlich ganz wichtig, Enabling-Maßnahmen, wie nutze ich dieses Tool? Du nutzt ja auch gerne dann die Dimension Toolset, Mindset, Skillset. Wie nutze ich dieses Tool effizient? Das heißt, wir haben im Skillset angesetzt und einfach versucht, Fähigkeiten zu entwickeln. Wie verwende ich eine Community? Wie verwende ich einen Blog? Da haben insbesondere Thilo Hensel und Theresa Spörr ganz viel Tutorials erstellt, Workshops gemacht, Trainings entworfen. Wie können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach sich auf der Plattform bewegen? Was gibt's für gute Use Cases, die rausgezogen ist? Es gibt eine riesige Social Intranet Support Community dazu. Das ist für mich ein Block, also Social Intranet Enabling. Da gibt's natürlich auch Beratungsanteile, dass wir auf Fachbereiche zugehen. Und damit verknüpft ist das Thema Community Management. Und da ist entsprechend Achim Brück, in der Vergangenheit auch Sarah Henke, sehr, sehr stark unterwegs gewesen, Community Manager zu qualifizieren. Mittlerweile sind alleine durch die Qualifizierungsmaßnahmen der beiden, ich glaube, bis Jahresende knapp 200 Leute geschult, die natürlich virtuelle Räume, Communities in ihrer Effizienz, in ihrer Effektivität auch unterstützen können.
Seid ihr da ähnlich unterwegs wie Bosch? Also dass es so Leute gibt, die das zum Teil ihrer Zeit machen, bis zum Tag die Woche, manche, die es vielleicht noch intensiver machen. Dann gibt es ja, glaube ich, auch so Qualifizierungsmaßnahmen, die über 10 Wochen laufen. Also wie muss man sich die Rolle des Community Managers bei Daimler und den Werdegang vorstellen?
Die ist sehr, sehr divers, so wie es du gerade angesprochen hast. Meistens durch die Zeitanteile bedingt, auch durch die Community-Größen. Und mittlerweile, was uns besonders freut, ist, dass halt erste Stellen genau als Community Manager für Bereich XY ausgeschrieben
werden. Für internes Community Management.
Genau, für internes Community Management, weil man einfach diesen Return on Invested Time sehr, sehr gut mittlerweile auch darlegen kann. Ja. Da hat Achim auch beim BVCM was veröffentlicht dieses Jahr schon. Und da haben wir natürlich von Bosch gelernt, da haben wir von anderen großen Unternehmen gelernt. Das heißt, durch diesen regen Austausch versuchen wir natürlich immer wieder gemeinsam die Messlatte ein bisschen höher zu schrauben. Wie können Menschen Community Management gut lernen? Was sich bei uns etabliert hat, ist mittlerweile ein mehrwöchiges Programm, wo man mit einem Kickoff, wenn es geht, offline, aber dann in Online-Formate geht, wo wirklich ausprobiert wird, wo Dinge erstellt werden, wo jeder seinen Use Case aus einer spezifischen Community dann mitbringt.
Was Community Management war dann auch das sozusagen das erste größere Thema, was ihr angegangen seid?
Das lief parallel. Also dadurch, dass wir auch unterschiedliche Expertisen im Team hatten, konnten sich in dem Fall Social Intranet Enabling, Thilo und Theresa auf das Feld konzentrieren und Achim und Sarah damals auf Community Management. Working Out Loud haben Melanie und ich auch schon 2016 sehr, sehr intensiv betrieben.
Ich erinnere mich, war da in München da bei dem zweiten Treffen bei Microsoft mit dabei gewesen, ne?
Ja, da ist für mich jetzt auch gerade nochmal so eine schöne Entwicklung. Jetzt diese Woche, du hast das Working Out Loud Camp schon angesprochen, mal zu sehen, wie sich so eine Bewegung über 3 Jahre hinweg entwickelt. Und bei Daimler war es so, dass wir Anfang 2016 Working Out Loud ausprobiert haben aus einem Kreis von 5 Community Managern.
Wie seid ihr drauf gekommen? Also was war euer
Ein Kollege, Sascha, hatte tatsächlich das Buch als Get Abstract gefunden und hat das in den Kreis reingebracht. Und wir waren dann so begeistert, haben gesagt, wir probieren das aus. 12 Wochen waren relativ schnell rum. Und parallel haben wir dann Katharina Krenz und andere Kolleginnen und Kollegen von Bosch kennengelernt, die damit ja schon früher Erfahrungen gesammelt haben. Aber dieser klassische Weg, Menschen probieren einfach mal was aus, schreiben darüber. Wir haben relativ schnell in unserem alten Daimler Connect Enterprise Social Network eine Community aufgebaut, weil es 2016 eben noch kein Social Intranet gab. Dann ist die Community gewachsen und Ende 2016 bei unserem ersten Network Camp, wo dann auch schon alte Bekannte, da waren Harald Schirmer dabei, da war dann auch schon John Stepper dabei, da war eine Katharina Krenz dabei, da war eine Sabine und Alexander Kluge dabei. Da konnten wir das Thema dann verorten und sagen, okay, das machen wir jetzt noch mehr Menschen zugänglich. 2017 parallel hatten ja Katha, Sabine, Petra, Barbara und ich noch unseren Cross-Community Circle. 2017 gab es dann auch die sogenannte Wollkop, wo wir gesagt haben, wir gründen eine Community of Practice, um diesen Austausch rund um Working Out Loud ein bisschen sichtbarer zu machen. Hatten uns dann auch mal bei uns in Stuttgart getroffen. Da gibt es schöne Bilder. Da haben gerade die Kirschen geblüht und John und Co. sind dann durchs Werk unter Türkheim gelaufen. Und aus diesem Austausch heraus gab es dann auch das erste Working Out Loud Camp Ende 2017.
Auch in Stuttgart, ne?
Auch in Stuttgart und den Gewinn des HR Excellence Awards, wo wir einfach gesehen haben, dass diese Zusammenarbeit, wenn große Firmen sich austauschen, das Wissen auch dann der Community zur Verfügung stellen, sind wir A, schneller und B, kriegen auch eine bessere Qualität hin.
Ich erinnere mich noch an das Panel, was wir da hatten in Stuttgart. Da war ja, waren ja verschiedene Vertreter aus der Coop auf dem Panel gesessen und ihr hattet so eine Grafik, wo man die Logos der Firmen gesehen hat und da dann so drauf stand, wer hat was experimentiert. Ne? Ich glaube, Katja hatte damals diesen One-Pager gemacht.
Genau, ja.
Und einer hat experimentiert, wie man Circle-Stuffing macht und das schmeißt man dann als Erfahrung zusammen und kommt da halt gemeinsam einfach schneller voran.
Janine zum Beispiel bei Daimler hatte schon damals mit Working Out Loud im Onboarding experimentiert. Wir haben auch jetzt bis heute immer gute Erfahrungen gemacht, wenn wir uns an bestehende Prozesse knüpfen konnten. Haben jetzt gerade Working Out Loud für Alumnis aus einem Trainee-Programm ausprobiert. Das funktioniert sehr gut. Dadurch, dass wir das immer veröffentlicht haben und voneinander lernen konnten, entstand dann eben dieses schöne Bild und wurde dann auch ausgezeichnet. Können wir sicher auch nochmal in den Shownotes
verlinken. Ja,
dann verlinken.
Die ganzen Quellen, die du nennst, die öffentlich zugänglich sind, wird man eh alle da reinpacken.
Genau, und dann war 2018, Working Out Loud ist weitergewachsen. Wir konnten das in das parallel laufende Leadership 2020 Programm bei Daimler auch bringen. Da gab es eine Grow the Network Tour, wo dann auch weltweit Working Out Loud einfach sichtbarer wurde.
Hat das was mit dem Change-Hashtag zu tun oder ist Leadership 2020 nochmal was ganz Eigenes?
Leadership 2020 ist unser Führungskulturprogramm von 2016 an bis heute, das ja unter Leitung damals von Tobias Ködel entsprechend den gesamten Konzern umfasst hat, aus einer Gruppe von 144 Führungskräften am Anfang dann Game Changer abgeleitet, wo wollen wir uns verändern, wo wollen wir uns verbessern, neue Führungsprinzipien entsprechend nochmal entwickelt und das Schöne ist dann, oder ich glaube, es ist sehr wirkungsvoll, wenn unterschiedliche Initiativen zusammenarbeiten und das haben wir damals geschafft. Ja.
Und aber unabhängig vom Digital Life?
Exakt, genau. Ja. Gab es viele weitere Highlights, natürlich auch das Working Out Loud Camp 2018 und besonders das Working Out Loud Konferenz mit Bosch gemeinsam. Da haben wir es dann zum ersten Mal, zumindest in meinem Wissen, geschafft, dass wir so viele Mitarbeiter von zwei unterschiedlichen Unternehmen zusammengebracht haben, rund um eine Methodik, den CHRO von Bosch, den Christoph Kübel, mit dem Michael Precht, unserem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden, zusammen auf die Bühne bekommen haben, die auch dann über ihre persönlichen Erfahrungen rund um Working Out Loud gesprochen haben. Und das war so die größte Nummer, die wir, glaube ich, getrieben haben in dem Thema Working Out Loud, um einfach eine Sichtbarkeit zu bekommen und auch eine Professionalisierung in dem Thema.
Das war die Veranstaltung mit den 2x200 Mitarbeitern, glaube ich, ne?
Jeweils. Genau, ja.
Und wie ist das, wenn ich jetzt Daimler Mitarbeiter wäre, wie komme ich mit Working Out Loud in Berührung? Also sind das hauptsächlich die Veranstaltungen oder habt ihr eine Community, wo ich dann die Guides verlinkt finde? Gibt es Calls?
Da kommt dann eben unser komplettes Portfolio zusammen, was ich gerade besprochen habe. Es gibt eine Community im Social Intranet zu Working Out Loud. Das heißt, da können wir schon mal drei Themenblöcke sehr gut vernetzen. Und die Community ist immer weiter gewachsen. Mittlerweile sind da über 2000 Mitarbeiter drin von Daimler und davon sind 700 Leute schon aktiv durch einen Working Out Loud Circle 12 Wochen gegangen oder sind gerade dabei. Momentan sind gerade wieder sehr viele auf der Reise, weil wir das eben an dieses Trainee-Alumni-Programm gekoppelt haben.
Habt ihr da ähnlich wie Bosch intern so eine Tabelle, wo man sich eintragen kann?
Genau. Also das ist auch das Schöne, wo ich sehr viel Hoffnung drin habe, dass man Dinge zentral anschieben kann oder aus einer Graswurzelbewegung was gestartet wird, aber dann auch Aspekte der Selbstorganisation einfach greifen. Das heißt, jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf diese Liste, kann sich eintragen, kann Gleichgesinnte suchen oder sich einem bestehenden Circle anschließen und dann geht's los. Ja. Ich muss nicht um Erlaubnis fragen, ich muss nicht irgendwie Kosten irgendwo einstellen, sondern ich habe alle Materialien und auch die Möglichkeit der Organisation, innerhalb des Daimler Social Intranets in Form von einer Community selbst organisiert zur Verfügung.
Und das dann automatisch in der Arbeitszeit auch? Oder kann es auch sein, dass ein Chef sagt, na, kannst du zwar machen, aber wenn, dann mach das lieber in deiner Freizeit?
Es gibt sehr unterschiedliche Persönlichkeiten bei Daimler, aber grundsätzlich ist es in der Arbeitszeit. Und da gibt es natürlich auch Unsicherheit. Also gerade wenn sich Dinge massiv verändern, dass mich dann jemand anruft und sagt, hey, ich glaube, mein Chef findet das nicht so gut und dann spricht man nochmal drüber. Also das genieße ich auch gerade, eine sehr große Offenheit, dann solche Lernprinzipien auszuprobieren. Und bei Daimler haben wir auch die sichtbare Förderung. Jetzt nicht nur von Michael Precht, sondern auch von Harald Rudolph, dem Chef der Daimler-Strategie. Also es sind genügend Menschen dahinter, die auch sagen, Lernen ist wichtig und Lernen ist Arbeitszeit.
Und tut er die Circle, wenn sie dann mal sich gebildet und angelaufen haben, auch nochmal irgendwie unterstützen? Ich weiß, es gibt ja Firmen, die so, was weiß ich, in Woche 4 oder 8 oder irgendwann noch mal Veranstaltungen machen oder Fragen beantworten, um so diesen Dropout oder das Risiko zu mindern, dass ein Circle nicht zum Abschluss kommt?
Ja, auch das haben wir gemacht. Wir haben mit Sabine und Katharina und John angefangen, mittlerweile sind es 20 Circle-Mentoren auszubilden. Und ich kann, wenn ich jetzt einen Circle starte, sagen, ich hätte gerne einen Mentor, eine Mentorin, die mich unterstützt. Und dann steht diese Person auch zur Verfügung. Was wir nicht machen, ist, dass wir sagen, jedes Mal bei Woche 4 klingt sich jemand ein, sondern der Pull kommt tatsächlich aus dem Working Out Loud Circle selbst.
Ja. On Demand, wie man neudeutsch sagen könnte.
Dann gibt es noch zwei weitere Themenfelder neben Social Intranet, Community Management und Working Out Loud. Das eine ist Digital Collaboration. Da haben wir einfach auch früh gemerkt, auch mit Initiativen wie Leadership 2020 oder aus dem Finance-Bereich gibt es die Initiative Best Finance. Wir brauchen mehr Orientierung an Tools, die bei Daimler verfügbar sind und ihre Anwendungsfälle. Also dass wir so ein Matching zwischen was möchte ich tun und welche Tools eignen sich dafür geschaffen haben. Und daraus hat Thilo Hensel dann einen Digital Collaboration Tool Kompass gebaut, der dann auch klickbar ist, wo viele Informationen dahinter liegen.
Der wirklich wie ein Kompass, glaube ich,
aussieht. Genau, so dass er aussieht wie ein Kompass und wo man die Möglichkeit dann hat, zu sagen, okay, ich möchte XY machen, welche Tools kommen dafür in Frage. Ja, und wenn ich dann vielleicht irgendwie 3 zur Auswahl habe, dann findet eins davon schon Verwendung in meinem Bereich. Das kommt sehr gut an. Das ist nach wie vor das meistgeklickte Dokument im Social Intranet. Das ist dann auch immer wieder spannend, das mit Zahlen gegenüberzustellen und dann auch die Relevanz von Inhalten nochmal sichtbar zu machen. Das ist das eine Thema. Und dann hatte ich ja noch eine 5. Säule angesprochen. Das ist Reverse Mentoring. Die hat in den letzten Monaten und Jahren Miloš Vujnovic hochgezogen. Auch ein ganz tolles Programm, das es bei vielen Firmen ja gibt, dass wir es so aufgesetzt haben, dass wir die obersten 750 Führungskräfte erreichen wollen als Mentees, dass sie von digitalen Experten im Unternehmen lernen. Also es ist so ein bisschen generationenübergreifendes Lernen. Mhm. In der Regel ist die Mentee wesentlich älter und schon länger im Unternehmen auf einer entsprechend hohen Führungsebene unterwegs. Und die Mentor, Mentorin ist entsprechend vielleicht frischer im Unternehmen, hat aber eine Expertise im Bereich Artificial Intelligence, ja, oder kennt sich gut mit Virtual Reality, Augmented Reality aus.
Das ist dann so ein 1:1, also wie ein Tandem quasi.
Genau. Und was uns da ganz wichtig ist, da wir eine sehr große Breite haben in den Themenfeldern, wir haben 12 digitale Themenfelder entwickelt, die auch abgeleitet sind aus unserer Digitalisierungsstrategie und eine sehr spitze Zielgruppe, auch eine sehr anspruchsvolle Zielgruppe mit unserem Top-Management, verwenden wir sehr viel Energie auf das Matching. Das heißt, wir schauen, welche Expertise ist nachgefragt und matchen dann jemanden, der diese Expertise auch hat. Ja.
Das heißt, die Führungskräfte fragen dann an, suchen nach einem Mentor?
Die füllen Fragebogen aus, vertiefen den auch noch, dass es dann halt auch nicht reicht, zu sagen, ich möchte was zu Programmierung, zu Coding lernen, sondern vielleicht auch noch, wie sind meine Vorkenntnisse, wie tief möchte ich reingehen.
Das heißt, können sich eins aus den 12 oder x aus den 12 Themenfeldern aussuchen?
Exakt, die können sich mehr raussuchen und wir versuchen dann ein Best Fit zwischen Nachfrage und Angebot zu schaffen. Und die Mentoren, die füllen das genauso aus. Die füllen einen anderen Fragebogen aus, wo wir so ein bisschen Skillprofil ableiten und von denen einfach eine Selbsteinschätzung bekommen, wo sie glauben, dass sie tatsächlich auch einen Mehrwert leisten können, bieten können und das funktioniert sehr gut, ja, wird sehr gut angenommen.
Und dann finden die zusammen, was machen die dann zusammen? Die treffen sich dann oder?
Wir machen einen Kickoff, wo wir tatsächlich dann auch Mentor und Mentee zusammenbringen, also diese Tandems bilden und dann sind die auf einer in der Regel so 5- bis 6-monatige Reise. Wir schlagen vor, dass es 5 bis 6 Treffen geben sollte, um in ihrem Schwerpunktthema weiterzukommen. Und idealerweise dann auch Experimente zu machen im eigenen Funktionsbereich. Also dass ich tatsächlich nicht nur abstrakt mir anschaue, was gibt es jetzt gerade für Programmiersprachen oder wie wirkt sich Blockchain aus, sondern auch zu überlegen, welchen Benefit hat das in meiner Funktion als Chef von einem HR-Bereich oder wie kann ich das bei Finance and Controlling dann applizieren. Ja.
Und die Mentoren, die agieren dann quasi einfach mit dem Fachknow-how, was sie schon haben oder tut die dir irgendwie in Richtung, was bedeutet meine Mentorenrolle, was ist ein Mentor, was ist er vielleicht auch nicht, auch nochmal qualifizieren?
Genau beides, was du sagst. Also einerseits bringt sie ihr Fachknow-how mit. Ich brauche nicht jemandem, der Experte für Blockchain ist, zu erklären, was sich gerade im Blockchain-Bereich tut. Wir nutzen quasi die interne Expertise im Unternehmen. Wir starten aber die Kolleginnen und Kollegen nochmal so ein bisschen mit einem Methodenkoffer aus, wie kann ich in dieser 1:1-Situation auch erfolgreich bestehen. Also was ist vielleicht wichtig am Anfang auch abzuklären, wie kann ich so eine Session gestalten um einfach da eine sehr, sehr hohe Erfolgsquote dann auch zu erzielen.
Jetzt mal guckst, du hast vorhin gesagt, 750 Führungskräfte, glaube ich, war die Grundgesamtheit davon. Wie viele waren schon mal im Mentoring?
Wir haben
wie
jetzt
viele?
Über ein Drittel erreicht. Ja.
Ah, stark.
Also über ein Drittel ist durch dieses 5-6-Monats-Programm schon durchgegangen in den letzten Jahren. Auch da muss man sagen, ist für mich ein schöner Case. Das Programm hat bei Leadership 2020 begonnen und wir haben es dann in die Linie überführt und weiterentwickelt, skaliert. Das heißt, auch da merke ich, wie wirkungsvoll es ist, wenn unterschiedliche Initiativen aus unterschiedlichen Ecken von so einem Großkonzern einfach gut zusammenarbeiten.
Und wie viele Mentoren haben die, haben das Drittel betreut?
Da bin ich jetzt tatsächlich überfragt. Ja. Aber wir haben einen Mentoring-Pool wahrscheinlich von irgendwie 200-300 Leuten.
Ah ja, okay.
Würde ich jetzt ungefähr mal schätzen. Und damit auch immer die Möglichkeit, halt wirklich zu gucken, wer passt vielleicht noch ein bisschen besser zusammen.
Die müssen dann,
also es sind immer mehr Mentoren, als wir Mentees haben, auch in der Bewerbungsphase. Wir machen das wellenweise, um einfach auch eine gute Betreuung sicherzustellen.
Und der Mentor muss dann zumindest mal über die 5-6 Monate die 5-6 Termine investieren und wahrscheinlich ein bisschen Zeit noch außenrum.
Exakt, genau. Was vielleicht noch ganz wichtig ist, wenn man jetzt diese 5 Säulen betrachtet, dass wir das Ganze mit einem Multiplikatoren-Konzept oder Netzwerk hinterlegt haben.
Das
ist
vorhin, glaube ich, Network Camp gesagt. Ich habe auch die Networker als sowas Ähnliches,
genau, ja,
glaube ich, verstanden, wie die Guides bei Continental.
Die haben sich den Namen selber gelegt und genau, du hast Continental schon in den Raum geworfen. Multiplikatoren gibt es natürlich auch bei der Telekom und bei anderen Unternehmen, von denen haben wir uns das ein Stück weit abgeschaut und 2016 dann mit einem ersten Network Camp experimentiert. Das war ein Tag in Stuttgart, wo wir Menschen, die Lust auf vernetztes Arbeiten hatten, Lust auf Lernen in Netzwerken zusammengebracht haben, 80 Leute und auch da schon den Tag rund um Daimler Connect war es noch, Social Intranet, Working Out Loud, Digital Collaboration gestaltet haben. Und das Ganze war so erfolgreich, dass wir es dann 2017, Ende 2017 auf eine internationale Ebene bringen konnten mit 400 Menschen aus allen Ecken des Unternehmens, die wir 2 Tage ausgebildet haben zu Networkern. Mhm. Die haben sich auf dieses Network Camp beworben und konnten dann halt mit einem ganz guten Methodenkoffer nach Hause gehen und das war auch rund um vernetztes Arbeiten die bisher größte Veranstaltung, die wir im Unternehmen hatten und auch da dann wieder sehr davon profitieren konnten, dass Vertreter aus unterschiedlichen Unternehmen da auf der Bühne waren. Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich jetzt auch eine Community wiederum im Social Intranet haben, wo sie sich austauschen und Veranstaltungen machen.
Exakt so ist es. Also okay. Es gibt eine starke Network-Community und die lebt auch unabhängig von Veranstaltungen jetzt weiter. Also das ist ganz schön. Schöne Story ist zum Beispiel der Digital Life Day in Indien, in Bangalore, den wir letztes Jahr veranstaltet haben. Da haben wir dann Networker vor Ort nutzen können und gewinnen können, damit sie mit uns Workshops dort machen. Das ist auch wesentlich effizienter. Das heißt, wir sind jetzt nicht mit einem großen Team darüber geflogen, sondern haben die Ressourcen und die Expertise vor Ort genutzt, die natürlich auch danach noch dort weiterwirkt. Und das ist auch so ein Grundprinzip. Wir versuchen wirklich Menschen in den einzelnen Regionen, in den einzelnen Funktionen zu unterstützen, damit sie wiederum andere Menschen in ihrem Wirkungskreis unterstützen.
Du hast zwar schon das Stichwort Indien genannt. Wie ist so generell dein Eindruck, wie sich das international verteilt? Also merkt ihr da irgendwie, dass aus bestimmten Ländern da besonders viel Sog oder Zug kommt und anderswo müsst ihr mehr pushen?
Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es regional so unterschiedlich ist. Es hat viel damit zu tun, glaube ich, in welchen Funktionen die Menschen arbeiten. Ein Wissensarbeiter am Schreibtisch hat sieht konkreter schneller Mehrwerte als jemand, der jetzt vielleicht in der Produktion nicht direkt im Arbeitsablauf dann auch einen Mehrwert aus einer Community hat, aber das dann vielleicht, um sich zu informieren, was im Unternehmen sonst so geht oder auch einen Schichtplan vielleicht darüber dann auch mit seinem Meister abzuklären. Das ist das eine. Das zweite ist, was wir merken, ist, dass wir echt noch ein Potenzial bei Führungskräften haben. Das ist auch ein Fokusfeld, das mir sehr, sehr wichtig ist, dass wir einfach vernetzte Führung oder Führung in Netzwerken vorleben. Ich glaube auch, dass wir immer wieder nach Vorbildern schauen und es macht es einfacher, wenn wir Führungskräfte gewinnen, die dann auch selber einen Blog haben, der regelmäßig authentisch von ihnen selbst geführt wird. So würde ich sagen, es gibt Menschen, die unglaublich begeistert sind, die selbst Communities aufbauen, wertvolle Inhalte teilen und dann gibt es einfach noch ein großes Potenzial, das momentan eher noch passiv ist, so ähnlich wie wir es auch bei externer Social Media oder bei gut geführten Communities gibt es ja diese 70-20-10-Regel mittlerweile, dass man sagt, eigentlich eine lebendige Community lebt von 10% der Menschen, die Inhalte tatsächlich erstellen und 20% vielleicht sind nochmal darunter, die kommentieren und liken, ja. So ähnlich ist die Verteilung auch bei uns bei großen Communities. Und unser Ziel ist natürlich immer, dass wir Mehrwerte erstellen. Also, dass wir wirklich einen Mehrwert fürs Business auch daraus generieren. Und das können wir natürlich dadurch sehen, was wird wie häufig verwendet. Ja, wo findet auch eine Interaktion statt? Wo arbeiten mehrere Menschen an einem Dokument oder sind in einer Community in einem Austausch beteiligt?
Zeitlich, was mir recht frühzeitig aufgefallen ist, ihr hattet ja einen Vorstand, der in den sozialen Medien sehr pfiffig unterwegs war. Ich erinnere mich an eine Weihnachtsbotschaft von Herrn Zetsche, auch irgendwie Fotos, wo er auf der South by Southwest war und dort irgendwelche Cowboy-Stiefel gekauft hat. Also eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich für einen Top-Manager. Wie war so Interaktion und auch Aktivität von Top-Management in den Programmen oder auch auf den Plattformen?
Also es hilft sehr, auch gerade was wir natürlich merken, ist die Ausstrahlung auf LinkedIn. Wenn man da dann auch mit Persönlichkeit dahinter, Ola Kalenius macht das genau, so dann in Diskussionen einsteigt. Mir ist im Social Internet besonders wichtig, dass wir halt auch ein, zwei Ebenen darunter Rollenmodelle haben, weil ich möchte vor allem auch zeigen, es kann wirklich jeder tun. Also ich brauche das auf Teamleiter, ich brauche das auf Abteilungsleiterebene, ich brauche das auf Bereichsleiterebene und da haben wir schon tolle Menschen. Also da merke ich immer wieder, was für eine Ausstrahlungswirkung das hat, wenn ein, bei uns ist die Führungsebene unterm Vorstand, ist E1 genannt, wenn dann so jemand einfach regelmäßig bloggt und man macht andere darauf aufmerksam und sagt, hey, das ist eine effiziente Form der Kommunikation. Also kriege ich was schneller verbreitet in meine, in meinem Bereich, wie wenn ich jetzt einen E-Mail-Newsletter schreibe oder sonst irgendwie was mache, was halt nicht dialogisch funktioniert.
Das ist auch ein sichtbares Signal, dass die Organisation das möchte. Ne? Man hört ja oft so, dass Leute dann, wenn sie anfangen viel zu bloggen, dass dann der eine oder andere sagt, na, du hast scheinbar zu viel Zeit, brauchst mal noch ein Projekt oder noch eine Aufgabe. Ja, weil es einfach nicht als Arbeit vielleicht anerkannt ist, sondern ja. Man sieht, dass das in der Führungsebene eben auch der Fall ist, tut man sich da, glaube ich, leichter.
Absolut. Ich bin davon überzeugt, dass das eigentlich in allen Organisationen gibt es hier an manchen Stellen. Und ich habe zum Beispiel dieses Jahr einfach mal so eine Liste veröffentlicht und gesagt, ihr tragt doch mal ein, welche Führungskräfte fallen euch auf im Social Intranet, die positiv irgendwie auch ihre Erfahrungen teilen oder mal Fragen stellen. Und die Liste wächst kontinuierlich und damit hat man so, ich habe sie Lighthouses of Digital Leadership genannt, hat man eine schöne Möglichkeit, auch dann wieder ein Positivbeispiel zu zeigen und sagen, hey, es gibt eigentlich gar keinen Grund, da so viel Zurückhaltung zu haben oder vielleicht auch Angst davor zu haben, was falsch zu machen, weil XY hat da auch schon Erfahrung gesammelt und da war auch nicht jeder Blogpost fünfmal quer gelesen und auf jedes Komma korrigiert, sondern das ist auch einfach ein sehr effizientes, zeitaktuelles Medium.
Ja, vielleicht noch kurz die Frage, manche benennen ja diese mittlere Führungsebene oft als Lähmschicht, entweder mit E oder mit Ä. Aus dem, was du jetzt sagst, höre ich so ein bisschen raus, dass du die Hypothese vielleicht nicht unterschreiben würdest und sagen würdest, auch in dieser mittleren Ebene gibt es vielleicht eine ähnliche Quote von Befürwortern, Skeptikern wie auf allen anderen Hierarchieebenen auch, oder?
Ja, also ich finde auch die Initiativen, die zum Beispiel die Telekom zur Lähmschicht macht oder mit der Lähmschicht, genieße auch den Twitter-Account immer wieder, wenn sich die Lähmschicht äußert. Die finde ich sehr toll, weil letztendlich geht es ja darum, Menschen einzubinden und vielleicht dann auch nochmal nachzuschauen und tiefer zu bohren, warum engagiert sich jemand nicht oder warum ist jemand skeptisch bei Veränderungen. Ich glaube tatsächlich, das Verhältnis ist ähnlich wie auf allen Hierarchieebenen. Was natürlich wichtig ist zu erkennen, ist, dass dem mittleren Management eine ganz besondere Rolle als Filterfunktion zwischen Top-Management und Arbeitsebene zukommt. Das heißt, ich kann Veränderungen auf der Ebene sehr gut fördern, ich kann sie aber auch verhindern. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, diese Menschen auch anzusprechen und ihnen Wege zu zeigen und sie vielleicht auch zu unterstützen, wie sie wirkungsvoll in Netzwerken kommunizieren und arbeiten können.
Das wird oft so die Dichotomie aufgemacht zwischen Top-Down und Bottom-Up. Und ich habe so meine Wurzeln im Wissensmanagement. Da gibt es ein ganz, ganz altes Papier von Nonaka, ich glaube 89 ist das schon. Und das ist überschrieben mit Towards Middle-Up-Down-Management. Und die Hypothese dort ist zu sagen, es geht eigentlich nicht um dieses Entweder-Oder, Top-Down oder Bottom-Up, sondern man muss es eigentlich so aus der Mitte von Leuten mit Schulterklappen herausspiralisieren, weil das die sind, die so die große Vision des Top-Managements auf der einen Seite kennen, aber auch die ganzen Probleme, Herausforderungen, Sorgen, Nöte der Mitarbeiter an der Front.
Ja.
Das fand ich eigentlich immer schon ganz spannend. Nicht das so als entweder nur Grassroot oder nur von oben befohlen, sondern eben auch aus der Mitte heraus irgendwie mit allen gemeinsam, also alles gleichzeitig.
Ja, ich glaube, unsere klugen Freunde Sabine und Alexander hatten es ja letztens in einem Podcast so zusammengefasst, Transformation muss aus der Mitte kommen. Und das ist ja genau das, was du auch mit dem Paper beschreibst und was ich, glaube ich, immer immer häufiger auch dann abzeichnet. Wir merken es bei unserer Working Out Loud Bewegung. Ja. Die hat sich grassroots technisch entwickelt. Das haben ein paar Leute ausprobiert. Dann konnten wir an einer Stelle, nämlich in der Digital Life Strategie, dem Ganzen einen Hafen bieten. Und wir haben auch Top Management Attention geschaffen, wo sowas wie, ich finde auch immer diesen Satz sehr schön, Graswurzeln brauchen Licht von oben, wo das dann zusammenkommt. Und dann hast du halt eine Verteilung aus der Mitte des Unternehmens heraus in alle Winkel und das bietet vielleicht mehr Potenziale, wie wenn du Veränderungen verordnen möchtest von oben oder wenn du sagst, ja, das müssen die Leute halt dann selber schaffen und ich unterstütze es nicht oder legst im schlimmsten Fall noch Menschen Steine in den Weg. Deshalb glaube ich auch, dass das, was du gerade gesagt hast, sich in der Praxis gerade immer wieder zeigt.
Ja, da biegt man so langsam in die Zielgerade ein, würde ich sagen, damit man ins wohlverdiente Wochenende kommt.
Ich wollte gerade sagen, hast du es geschafft zu essen?
Dazwischen? Nein, das steht noch hier. Das wollen wir natürlich noch genießen. Vielleicht so ein kleiner Rückblick auf die Woche noch. Wir hatten ja jetzt am Mittwoch das Working Out Loud Camp. Du warst dann danach sogar noch auf der Work Awesome hier in Berlin. Vielleicht da 1, 2, 3 Statements, was du da rausziehst, was du beobachtet hast.
Also erstmal merke ich, so sind wir eingestiegen, ich bin jetzt echt platt, weil ich diese Woche schon wieder so viel gelernt habe und wir auch gerade sehen, wie Entwicklungen über 2, 3 Jahre dann sich vollziehen. Ich fange mal mit dem Working Out Loud Camp an, weil da ich auch am tiefsten drin bin von meiner Seite, dass jetzt das 3. Working Out Loud Camp war und man einerseits sieht, wie aus so einer familiären Community von einigen Leuten, die das haben ausprobiert haben, 2016, 2017 dann, wirklich was Großes geworden ist, wo sich jetzt diese Woche 250 Menschen in Berlin versammelt haben und dann auch im Barcamp-Modus sehr intensiv dann an der Weiterentwicklung von, wie kann ich diese Methode anwenden, wie kann ich sie, du hattest eine tolle Session mit Katha, wie kann ich Dinge messen, wie kann ich mir Lernzeit sichern, hatte Harald ja. Mhm. Und da merke ich einfach einerseits eine Professionalisierung, ohne dass der persönliche, menschenzentrierte Touch weggeht. Also es war ein unglaublich angenehmer Tag, toll organisiert auch von Sabine Nordmann, Sabine Kluge, Alexander Kluge und ihrem Team in einer ganz tollen Location in Siemensstadt bei Siemens.
Ja, die war super. Ja.
Sehr offen. Und was mich da begeistert ist, dass Menschen, die Working Out Loud betreiben, auch selbstverständlich dann ihre Session-Ergebnisse nochmal dokumentieren. Also ich mich jetzt auch einfach die nächsten Frage total drauf freue, die Podcast-Dokumente, irgendwelche Wollwiki-Einträge, die dann dank Magnus zusammengefasst werden, nochmal anzuschauen und dann wieder Dinge in unsere Organisation zu Daimler zurückzubringen. Also für mich glaube ich, 2 Dinge, die ich aus dem Working Out Loud Camp mitbringe. Einmal, die Bewegung ist gewachsen. Sie ist sicher noch nicht erwachsen. Sie verändert sich noch sehr, sehr schnell. Hat allerdings nicht an Menschlichkeit verloren. So würde ich den einen Punkt zusammenfassen. Und das zweite ist, dass unglaublich viel Wissen dort großzügig verteilt wird und sich Menschen wirklich nochmal Zeit nehmen, um was zusammenzufassen und das dann anderen wieder zur Verfügung zu stellen.
Was ich auch hochspannend fand, war die Panel-Diskussion, wo die Judith dabei war, Judith Muster von Metaplan, wo so diese organisationssoziologische Dimension auch nochmal reinkommt, ne? Die
absolut,
sehr stark eben genau nicht aufs Individuum schaut, sondern aufs System. Ne? Wie reagiert ein System auf so eine Graswurzel? Wehrt es sich? Auch so schöne Konzepte wie die brauchbare Illegalität, also Menschen, die quasi außerhalb der formalen Regeln handeln, vielleicht sogar drohen, dafür bestraft zu werden im schlimmsten Fall, aber umgekehrt das, was sie tun, auch als brauchbar anerkannt wird. Also das halte ich für sehr spannend, dass auch solche Perspektiven da jetzt mit reinkommen.
Absolut, und dann sieht man ja auch wieder, du hast eine Auswirkung auf das Individuum, du kannst aber tatsächlich auch eine organisationale Unterstützung finden. Also Daimler oder Digital Life at Daimler unterstützt das Wallcamp seit 2017, seit es das gibt. Und ich glaube, beides ist total wichtig, ja, dass wir die Organisationsebene uns anschauen, wo können wir Bewegungen, Entwicklungen, Veränderungsprozesse auch unterstützen und damit halt formale Strukturen verändern und mitnehmen und wo können wir auch einfach mit Individuen, mit Menschen, die sich zusammenfinden, was Gutes machen.
Ich wollte noch einen Podcast-Tipp geben, der Stefan Kühl, der Kollege von der Judith, der hat gerade einen Podcast gestartet, der heißt Der ganz formale Wahnsinn.
Aha.
Und das ist sozusagen genau ein Blick auf das Thema formelle versus informelle Organisationen aus einer sehr teilweise sarkastisch und provokanten Art von Stefan. Also werden wir auch in den Shownotes verlinken.
Sehr gerne, ja. Genau, das war Working Out Loud Camp und auch die Work Awesome am Tag danach. Gestern nämlich war einfach nochmal ein Highlight, weil es vielleicht ist das auch ein Punkt für neue Konferenzformate. wenn es eine gewisse Größe nicht übersteigt. Ja? Und vielleicht nicht nur die Speaker, sondern auch die Teilnehmer was Gewisses verbindet. Und eben nicht nur irgendwie ein Business zu machen und schnell was zu verkaufen, sondern man sich wirklich Zeit nimmt, um im Falle der Work Awesome über die Zukunft der Arbeit nicht nur zu diskutieren, sondern sie wirklich zu gestalten. Und das war für mich nochmal so ein Punkt, auch eine tolle Location, wo Menschen zusammenkamen, denen das wirklich am Herzen liegt, ja. Dass wir mit aller Technologie die Menschlichkeit in der Arbeit nicht verlieren und das positiv weiterentwickeln. Das war für mich so der Punkt, den ich da gestern rausgezogen habe. Und auch einfach eine tolle Community, die sich dann später noch im St. Oberholz getroffen hat, wo man einfach merkt, das sind Treiber, Gestalter zusammen, die unabhängig von Organisationsgrenzen einfach wollen, dass sich Arbeit positiv weiterentwickelt.
Wie lief die ab? Wie viele Leute waren das? Und was würdest du sagen, kam so raus?
Müssen wir Lars fragen, wie viele Leute es sind. Das weiß ich auswendig gar nicht. Es kam nicht ein Punkt raus, sondern ich habe aus ganz vielen dieser Panels und Diskussionen was mitgenommen. Also ich fand es ganz spannend. Morgens hat das schon angefangen mit Hubertus Heil in einer Diskussion mit Sabine Bendig von Microsoft, die übrigens auch schon beim Digital Life Day war, rund um künstliche Intelligenz. Also ich glaube, ein Paneltitel war Hallo KI, die halt auch einfach nochmal darauf hingewiesen haben, es geht jetzt nicht darum, dass Arbeit grundsätzlich ersetzt wird, sondern dass sie sich massiv verändert. Und dann natürlich Lernen nochmal einen ganz großen Punkt gespielt hatte. Judith Muster war auch wieder in einem Panel, hatte da allerdings den Fokus auf Innovation. Das fand ich auch nochmal ganz gut, die Strukturierung von Innovationsprozessen und da auch vor allem in eine Stabilisierungsphase einzutauchen. Ich glaube, das tut vielen Organisationen gut, weil Ideen sind da. Mit der Ideation haben wir selten Probleme, aber mit der Umsetzung und da dann strukturierte Formate und Prozesse und auch vor allem Fragestellungen zu finden, wie man sowas erfolgreich macht, fand ich nochmal klasse. Es gab ein tolles Panel, da erinnere ich mich nur noch an Lennart von SAP mit dem Titel Unlearning Hierarchies. Und das hat toll begonnen, weil Lennart ist Mitarbeiter und sein Chef wurde eigentlich angefragt. Und er hat gesagt, nee, eigentlich kennt Lennart sich besser aus. Ja. Und er hat dann auch wirklich sehr charmant Beispiele geben können, was es eigentlich bedeutet, mit Hierarchie bewusst umzugehen und vielleicht an manchen Stellen nochmal die Frage zu stellen, braucht es das jetzt überhaupt noch, ja? Oder braucht es das nicht in einer anderen Form mehr als Führung und Führungsverantwortung, aber nicht im Sinne von Organigramm und Kästchen malen. Okay. Das ist so ein ganz kleines, unsortiertes Blitzlicht. Am schönsten waren definitiv die Gespräche, die wirklich wertvollen Gespräche und die dauerhafte Vernetzung dann rund um die Konferenz. Ja.
Sehr spannend. Gibt es bestimmt auch einen Hashtag, werden wir auch verlinken.
Genau.
Einen Kalender nehmen, weil da war ich nämlich auch noch nie. Vielleicht gehe ich da nächstes Jahr.
War für mich auch das erste Mal, fand ich sehr wertvoll.
Gut, dann würde ich sagen, versprochenerweise letzte Frage, bevor wir dann uns endlich dem Essen widmen können. Wenn jetzt jemand den Podcast hört und auf die Idee kommt, 2020 New Kid on the Block zu werden, was würdest du so jemand mitgeben? Also was ist wichtig aus deiner Sicht?
Wichtig ist, glaube ich, und was für uns einfach super hilfreich war, dieses Lernen von anderen. Dass ich nicht versuche, mich einzuschließen und das Rad zum 10. Mal neu zu erfinden, sondern zu gucken, was haben andere Organisationen gemacht, wer sind da die Treiber von Veränderungen, wer waren die New Kids vor 10 Jahren vielleicht auch schon und sich mit denen zusammenzusetzen. Also dieses Lernen, um gemeinsam eine bessere Qualität hinzukriegen und eine höhere Geschwindigkeit an den Tag zu legen, finde ich total wichtig. Das Ganze dann aber auf die eigene Organisation, auf das eigene Umfeld runterzubrechen. Das heißt, auch da wieder mit den Menschen sprechen, zu gucken, was wird gerade gebraucht. Nicht eine Methode einzuführen um der Methode willen, sondern wirklich zu schauen, wo klemmt es gerade, aber auch, wo sind die Bright Spots? Also wo habe ich in meiner Organisation vielleicht schon Menschen, die was besonders gut machen, Abläufe, die besonders gut laufen? Und diese Orientierung an Möglichkeiten finde ich sehr, sehr schön, wenn man es mit den Menschen gemeinsam macht. Also das wären so meine 2 Learnings, komplett unabhängig von Methoden, dass ich schaue, was gibt's schon und was hat sich woanders als erfolgreich herausgestellt oder auch nicht erfolgreich und brauche ich gar nicht ausprobieren. Und was ist tatsächlich der Need bei mir in der Organisation, in meinem Umfeld? Wo gibt es schon Menschen, die besonders erfolgreich sind und mit denen, die wollen, dann auch Veränderungen zu treiben? Also die zu identifizieren. identifizieren. Vielleicht ist es dann noch so der dritte Punkt. Multiplikatoren-Netzwerke halte ich für enorm wichtig. Du hattest gerade formal und informelle Strukturen angesprochen. Ich glaube, mit Multiplikatoren-Netzwerken kannst du dich auch ein Stück weit unabhängig machen oder weniger abhängig von formalen Budgetfragen oder Transformationsfragen auf ganz großer Ebene, weil wenn du genug Menschen hast, die mit dir gemeinsam an was glauben, dann kannst du die in jeder Veränderungssituation dann auch wieder ansprechen und sagen, hey, jetzt führen wir irgendwie eine neue Software ein oder jetzt haben wir irgendwie ein neues Führungsprogramm, wollt ihr uns da vielleicht nicht ein bisschen unterstützen und euer Feedback geben? Also dann sind es dann doch drei Dinge, die ich sehr wertvoll finde, von anderen lernen, mit den Menschen gemeinsam Veränderungen treiben und das auf die Organisation runterbrechen und zu dritt Multiplikatoren finden, ausbilden und mit denen gemeinsam was zu machen.
Dann würde ich sagen, danke ich dir ganz herzlich, dass du dir auch am Ende einer so anstrengenden Woche die Zeit genommen hast, sozusagen noch in den Podcast mit reinzuschlüpfen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg auf der Reise. Vielleicht werden wir uns in Zukunft nochmal sprechen und dann die Episode 2, wenn man in der Star Wars Terminologie bleiben will, aufnehmen. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen guten Appetit.
Ich dir auch, Simon. Danke dir.
Ciao.
Ciao.